Free FM. Ja, hallo, ich bin der Bernhard. Ich bin Sozialarbeiter bei der AIDS-Hilfe in Ulm und mache dort die Prävention und Öffentlichkeitsarbeit jetzt schon einige Jahre. Ich bin dort angestellt, das ist mein Job dort und koordiniere neben der Arbeit an Schulen auch die Aktionen jetzt dann zum Welt-AIDS-Tag und betreue die Internetseite. An den Schulen arbeite ich viel mit Michael zusammen.
Ja, hallo, mein Name ist Michael. Ich arbeite jetzt fast seit 5 Jahren ehrenamtlich in der Ulmer AIDS-Hilfe. Angefangen hat es, dass ich auch mit Eberhard in die Schulen gehe und ich bin seit meinem 8. Lebensjahr mit HIV infiziert und rede dann praktisch über das Leben mit HIV. Versuche dann auch die Fragen zu beantworten und seit 3 Jahren bin ich jetzt auch im Vorstand, auch für Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit zuständig.
Was sind dann die bekanntesten Vorurteile über AIDS und wie kann man diesen Vorurteilen auch vorbeugen?
Ja, eine Sache ist eben, dass es viele denken, es ist ein leicht übertragbarer Virus, den man sich bei jeder Alltagsberührung oder Kontakt holen kann. Das hält sich irgendwie hartnäckig, dass beim Küssen oder Trinken aus dem Glas oder sonst was passiert. Das wird vergessen, dass es einfach schwer übertragbar ist und deshalb auch die Schutzmöglichkeit so gut ist. Gerade im sexuellen Bereich, wo nach wie vor die meisten Ansteckungen sind, ist immer noch die einfachste Schutzmöglichkeit, ein Kondom zu nutzen. Ein Vorurteil ist auch so, dass man denkt, der Positive muss den anderen schützen. Und das hilft eigentlich nicht weiter, denn die meisten Übertragungen sind von Leuten, die sich noch gar nicht getestet haben. Und die haben häufig am meisten Virus in sich. Schützen muss sich einfach jeder selbst. Eine weitere Sache, die jetzt eben auch sich immer noch hält, ist, ja, HIV betrifft nur schwule Männer. Das ist sicher die größte Gruppe, da es jetzt aber neue Schutzmöglichkeiten gibt. Es gibt jetzt diese PrEP, also eine Pille, die vor einer Ansteckung schützt und die vor allem eben die Männer, die Sex mit Männern haben, auch nehmen. Ist das gerade so am Ändern? Die größte Zunahme war bei heterosexuellen Kontakten und da gerade bei Frauen. Was auch dazu führt, dass HIV häufig bei Frauen übersehen wird, auch die Ärzte zu wenig an HIV denken. Das sind einige der Vorurteile, die wir immer wieder hören.
Jetzt haben wir den sexuellen Kontakt ja schon angesprochen, dass vor allem ja darüber auch AIDS übertragbar ist, aber ja nicht nur. Was sind denn so die gängigen weiteren Ansteckmöglichkeiten? Also wie kann man sich mit AIDS infizieren?
Also wie gesagt, schwer übertragbar, der zweithäufigste, der leider aber, so wie es aussieht, auch ein bisschen wieder zunimmt, ist dann die Weitergabe der Drogenspritze, das klassische Needle-Sharing. Eine Nadel wird beim intravenösen Drogenbereich geteilt. Das war früher so klassisch die Heroinsache, aber inzwischen ist es auch so, da bin ich jetzt nicht der Super-Experte, aber die neuen günstigeren synthetischen Drogen werden inzwischen auch sehr schnell gespritzt. Es gibt Partyverhalten, wo dann wieder die Spritze geteilt wird oder die Droge mit Blut aufgemischt und verteilt wird. Das sind natürlich ideale Startfelder und da muss man schon beobachten oder auch dran denken, dass man auch in die Gruppen reinkommt. Gerade auch, wenn man ein bisschen nach Osten schaut, Osteuropa entwickelt sich so zum neuen Hotspot von HIV, die größte Zunahme die letzten 10 Jahre und dort sehr häufig über den Drogenbereich. Das ist eben nicht so weit von uns weg. Dann die ganze Sexarbeit, auch da gehört einfach dazu, dass man sich selber schützt und nicht denkt, die Frau, die Prostituierte muss das Kondom ins Spiel bringen. Das sollte schon jeder selber, der diese Dienstleistungen nutzt, machen.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen HIV und AIDS?
Also HIV ist der Virus, mit dem man sich ansteckt. AIDS ist erst dann 5 oder 10 Jahre oder wenn man ein gutes Immunsystem hat, 15 Jahre später das Endstadium, wenn das Immunsystem aufgrund vom HIV-Virus nicht mehr funktioniert und zusammenbricht, dann nutzen das sogenannte opportunistische Krankheiten, die ein gesundes Immunsystem unterdrückt, aus und die definieren dann das Stadium AIDS. AIDS ist heute vermeidbar, ist eine Kampagne unseres Bundesverbands der Deutschen AIDS-Hilfe. In Deutschland müsste eigentlich rein medizinisch gesehen niemand mehr an AIDS erkranken. Wenn man HIV rechtzeitig testet und mit den heutigen guten Medikamenten jeden Tag behandelt, bleibt das Immunsystem stabil und man erkrankt nicht mehr an AIDS. Also das wäre möglich, dass diese Zahl von 11.000 bis 12.000 AIDS-Erkrankten nicht weiter ansteigt bei uns.
Jetzt ist ja so, Krankheiten entwickeln sich. Jetzt haben wir schon angesprochen, es gibt die nötigen PrEPs jetzt dafür, es gibt weitere Medikamente, um sich vor AIDS zu schützen. Jetzt aber die Frage, kann es dann passieren, dass dann so etwas wie Super-HIV gibt, Super-AIDS, dass es einfach resistent wird gegen die Behandlungsmöglichkeiten?
Da hört man in letzter Zeit wenig. Wichtig ist natürlich, es hört sich schon immer alles einfach inzwischen an. Wir haben eine Tablette mit mehreren Wirkstoffen. Man sagt once daily, single tablet, nicht mehr weiß ich wie viel, 30 Tabletten am Tag wie vor 20 Jahren. Aber man muss sie eben einnehmen. Die Leute, die sehr unregelmäßig die Medikamente einnehmen, bei denen könnte es mit den Resistenzbildungen Probleme geben. Ansonsten sind solche Superinfektionen, theoretisch wäre auch, dass man mehrere Virusstämme sich holt oder so, bisher nicht beobachtet worden. Wie sich's weiterentwickelt, muss man sehen. Vor ja, jetzt schon über 5 Jahren hat man vermehrt über die Heilung oder ob es gelingt, den Virus aus dem Körper rauszubringen. Da hört man jetzt wieder etwas weniger auf den Kongressen dazu. Aber Stand heute ist eben die Therapie so gut verträglich, dass eine Heilung einfach komplizierter und auch nicht absehbar mit welchen medizinischen Folgen für den Körper ist. Deshalb muss man da noch warten. Als nächstes und für viele Länder vielleicht auch nochmal in der Behandlung ein Fortschritt ist, dass es Depotspritzen gibt, dass man nicht ständig Tabletten schlucken muss, sondern für mehrere Wochen durch eine Spritze das abgedeckt ist. Und das wäre sicher weltweit ein Fortschritt, wenn das gelingen würde.
Jetzt mal wieder eine Frage an dich, Michael. Und zwar, wie ist es, wenn man mit HIV infiziert ist? Du hast gesagt, seit deinem 8. Lebensjahr. Und also wie sieht dein Alltag aus? Ich denke mal ja auch nicht arg viel anders als der von mir und von jedem einzelnen Hörer da draußen.
Ja, also es hat sich schon einiges verändert in meinem Leben. Wenn ich bedenke, mit 8 Jahren habe ich mich infiziert mit HIV durch ein Medikament, was ich mir spritzen muss. Ich bin ja bluterkrank von Geburt an und dieses Medikament wurde bis 1997 ausschließlich aus Blut hergestellt. Da gab es noch nichts gegen HIV. In den ersten Jahren hat man nur versuchen können, das Immunsystem zu stabilisieren, dass man wenigstens einen geringen Schutz hat, um gegen gewisse Erkrankungen anzukämpfen, gegen Viruserkrankungen. Und 1996 kam ja die erste HIV-Therapie raus, wo man praktisch 2 oder dann auch 3 verschiedene Wirkstoffe hatte, um zu verhindern, dass der HIV-Virus sich vermehren kann. Ich war damals 21, als ich angefangen habe und es war schon wirklich sehr, sehr schwer. Weil erstens war mein Körper natürlich durch die vielen Erkrankungen sehr geschwächt und die ersten Medikamente hatten wirklich starke Nebenwirkungen. Also ich habe täglich mit Durchfall und Übelkeit zu kämpfen, auch mit ich habe viele schlaflose Nächte hinter mir gehabt und war trotzdem hundemüde, aber ich konnte einfach nicht einschlafen, weil ich so eine Unruhe in mir hatte. Und bei einem Medikament war es schon etwas anstrengender. Das habe ich circa 1,5, 2 Jahre nehmen müssen, war ich sehr empfindlich, wenn man mich berührt hat. Also nur eine leichte Berührung war schon sehr schmerzhaft bei mir, weil ich sehr empfindlich auf die Nerven und so angeregt war. Und jetzt nehme ich praktisch seit 2,5 Jahren eine Tablette am Tag und ich merke, habe überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Das Einzige, was man natürlich nicht weiß, was in 30, 40 Jahren passiert. Also klar, es ist ein Medikament, das muss man einfach wissen. Man darf die Krankheit nicht zu leichtfertig nehmen, weil die gehen auf die Nieren, auf die Leber, die müssen das alles verarbeiten. Und was da dann passiert, das muss man dann sehen. Ich habe jedenfalls schon bei manchen mitbekommen, dass sie dann Probleme mit der Niere bekommen haben. Aber ansonsten ist es schon wirklich sehr, sehr schön, wie sich das alles gewandelt hat. Und jetzt ist es für mich eigentlich eher wie eine chronische Erkrankung. Und ich kann wenigstens einigermaßen meinen Alltag bestreiten. Natürlich muss ich immer wieder gucken, dass ich meine Ruhezeiten habe, weil ich nicht die Kraft oder Energie habe, wie jetzt ein gesunder Mensch oder wenn man sich zum Beispiel auch frisch angesteckt hat und gleich mit der Therapie beginnt, wird man auch nie die Probleme haben, die ich habe. Also da kann man wirklich dann ganz normal seinen Alltag bestreiten, man kann arbeiten gehen und was wirklich sehr, sehr schön ist, man kann auch eine Familie gründen.
Jetzt zwei Sachen, die du schon angesprochen hast. Das Erste, was ich gerne noch wissen möchte, wie hoch war eigentlich deine Lebenserwartung, die dir die Ärzte prognostiziert haben?
Meine Eltern haben es mir erzählt, da war ich 12. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem damaligen Arzt gesprochen habe und er der Meinung war, dass ich wahrscheinlich das 18. Lebensjahr nicht erreichen werde. Weil ich schon langsam Probleme mit dem Immunsystem hatte. Und für mich war auf jeden Fall klar, dass ich nicht alt werde. Das war mir auf jeden Fall sehr bewusst. Aber ich habe trotzdem in den ersten Jahren versucht, diese Krankheit immer wieder zu verdrängen und habe versucht, mit allen mitzuhalten, also gerade mit den gesunden Schülern zum Beispiel, weil ich war ja noch in der Schule und habe versucht, da mitzumachen, was aber mit den Jahren immer anstrengender wurde. Und der Tod war wirklich immer in meinem Kopf, bis zu meinem 28. Lebensjahr, weil für mich war der 28. Geburtstag so ein ganz besonderes Ziel, weil mein Onkel kurz vor seinem 28. Lebensjahr gestorben ist. Und ich bin zwar mit 25 unter die Nachweisgrenze gekommen, was wirklich ein Riesenerfolg war damals, weil keiner hat gedacht, dass ich das jemals schaffe, weil ich die Krankheit einfach auch schon so lange habe. Da wusste ich eigentlich, dass ich doch länger leben werde, dass die Medikamente auch gut wirken bei mir. Aber Ausgangsziel war wirklich der 28. Geburtstag von mir. Und und ab da wusste ich, jetzt kann ich wirklich alt werden.
Ein anderes Thema ist eine Familie gründen.
Ja. Also ich bin dieses Jahr Papa geworden und das ist das größte Wunder für mich und für meine Frau, damit hat keiner gerechnet. Also auch meine Freunde, die mich ja schon seit vielen, vielen Jahren kennen, auch meine Eltern, als wir ihnen erzählt haben, dass wir Eltern werden, da saßen sie ganz ungläubig, glaube ich, da und konnten das gar nicht fassen. Und und jetzt ist es so eine Freude und so ein großes Glück. Zeigt einfach, dass man auch nie aufgeben darf, dass es natürlich immer auch schlechte Momente gibt oder schwierige Momente. Aber es gibt dann auch immer wieder positive Ereignisse und an die muss man festhalten und versuchen weiterzumachen.
Jetzt habt ihr beide ja schon gesagt, ihr geht an Schulen, ihr macht die Aufklärung sozusagen ja schon vor Ort. Jetzt ist meine Frage, gerade zu den Schulen hinweg, findet ihr, dass es dort dass die Aufklärung an Schulen allgemein zu wenig betrieben wird?
Wir versuchen natürlich, an alle Schulen hinzukommen. Aber wir haben gemerkt, dass leider das Interesse immer mehr abnimmt. Und zum Beispiel ein Lehrer, der uns immer wieder kontaktiert hat und angerufen hat und gefragt hat, ob wir zu ihm kommen können, ist zum Beispiel in Rente gegangen und der Nachfolger sieht dann jetzt nicht so das große Interesse, uns anzurufen, weil er wahrscheinlich selber auch gar nicht so die Informationen hat. Und natürlich ist das mit dem Lehrplan auch immer recht schwierig, Zeit zu erübrigen für uns, weil es müsste auf jeden Fall immer 2 Schulstunden sein und manche haben da dann halt auch ihre Schwierigkeiten, das mit einzubauen. Aber ja, für uns ist die Prävention und Öffentlichkeitsarbeit wirklich eine der wichtigsten Gebiete und wir versuchen da alles Menschenmögliche, auch gerade die positiven Informationen auch weiterzugeben. Weil letztes Jahr haben wir zum Beispiel erfahren, weil die Deutsche AIDS-Hilfe eine Umfrage gestartet hat, dass nur 10% der deutschen Bevölkerung weiß, dass jemand, der HIV-positiv ist und seine Medikamente nimmt, niemanden mehr anstecken kann. Und das ist so eigentlich für uns so die wichtigste Nachricht, die wir veröffentlichen wollen, dass halt wirklich so viele wie möglich Bescheid wissen und dass wir auch diese Ängste abbauen können, gerade bei der älteren Generation, die ja die 80er oder 90er Jahre miterlebt haben, weil da haben wir schon gemerkt, dass die noch mehr Ängste haben als jetzt die junge Generation.
Genau, in Sachen Schulprävention haben wir immer noch viele Nachfragen und andererseits ist es auch so ein bisschen wie bei den Komikern Helgi und Udo, sonst macht's ja keiner. Also die Gesundheitsämter hier in der Gegend machen kaum noch Aufklärungsarbeit über HIV. Sie haben leider auch nicht die Kapazität dazu, weil sie 1000 andere Themen dazu bekommen haben. Aber da werden wir dann jetzt auch wieder neu angefragt von Schulen oder Einrichtungen, die zum Teil schon eine Ecke weg sind. Aber uns ist es auch wichtig, dass wir das weiter aufrechterhalten. Wir finden es gut, ab Klasse 8 an die Schulen zu gehen. Jetzt ist der Lehrplan 10-mal umgestellt worden. Manchmal haben sie in der 8. Klasse kein Bio und nur in der 7. Da muss man dann gucken, ob sie nur kichern oder ob es auch geht. Uns ist aber wichtig, so wie Michael gesagt hat, eben ein zeitgemäßes Bild zu machen und auch diese Eigenverantwortung in Sachen Schutz auch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, die eben auch in der globalen Welt ein Thema sind, vorzustellen. Und von der Form her bieten wir eben neben unseren Vortragsveranstaltungen zunehmend auch unseren Mitmachparcours an. Und der kommt wirklich auch sehr gut an. Also wir sind jetzt dann wieder in Heidenheim 4 Tage lang und vor den Sommerferien im Roxy-Foyer, wo die in Lernstationen eigenständig in Kleingruppen das Thema durchnehmen. Zum Teil andere Einrichtungen aus Schwangerenberatung noch mit dabei sind. Das ist eine Form, die eher spielerisch rangeht, wo die schauen, wo haben sie Lücken, so ein bisschen auch im Wettkampf, welches Team hat mehr richtige erspielte Begriffe bei der Pantomime, Körpersprache. Da bekommen wir auch von den Lehrerinnen und Lehrern sehr gute Rückmeldungen, ergänzen das dann auch mit einer Gesprächsrunde mit Michael. Dann ist es vor den Sommerferien oder jetzt zum Welt-AIDS-Tag wirklich eine gute Sache, wo wir dann in mehreren Tagen bis zu 20 oder 25 Schulklassen erreichen.
Klar, so ein Mitmachparcours, dass der bei Schülern natürlich sehr gut ankommt. Aber wie sieht es jetzt eigentlich aus, wenn wir jetzt gerade die ältere Generation der 80er, der 90er Jahre anschauen? Wie ist so das Engagement bei euch im Verein? Würdet ihr sagen, dass es gut ankommt, dass auch die Leute sich bereit melden, bei euch mitzumachen und auch die Veranstaltungen gut besuchen? Oder ist es eher, im Spanischen gibt es den Begriff ni fu ni fa, also irgendwie so dazwischen?
Ja, ich denke, es ist sicher nicht mehr das Top-Thema wie vor Jahren. Also nur mit HIV, wenn du jetzt im Club Orange eine Gesprächsdiskussionsrunde, würden da keine 10 Leute kommen. Das ist anders wie zu Kommersons-Zeiten in den 90er Jahren, wo das Stadthaus hier übergequillt ist. Da war es eben auch noch dieses Neue und da outet sich jemand. Aber das ist heute jetzt nicht mehr das Thema. Eine Sache, die wir natürlich gerne erreichen wollen, gerade in der Gruppe Männer, die Sex mit Männern habt, da reinzukommen. Aber das ist wirklich inzwischen eine schwierige Sache, da sich einfach viel ins Netz verlagert hat. Die Kneipen auch in den großen Städten machen reihenweise zu. Wir sind froh, dass jetzt in Neu-Ulm wieder dieses La Rouge aufgemacht hat, wo man auch so einen Anknüpfpunkt hat, um Flyer und Infosachen oder die klassische Kondomröhre aufzustellen. Aber sonst ist es wirklich schwierig, an diese Leute zu kommen. Wir halten an unseren Partys fest, aber da ist es dann wahrscheinlich inzwischen über 40, die da kommen. Die Jungen kommen nicht. was natürlich auch okay ist, die haben vielleicht auch nicht mehr so die Community wie vorher, sondern einen ganz gemischten Freundeskreis. Die gehen jetzt nicht nur auf die Partys oder wenn, dann fahren sie wahrscheinlich nach Berlin oder Köln und feiern dort so richtig ab. Gut ist es, dass es ein CSD gibt einmal im Jahr und den Welt-AIDS-Tag. Da versuchen wir dann eben, die Leute zu erreichen. Aber die Besuchszahlen beim Rosenmontagsball sind hoch, aber da geht es auch vor allem um die Party im Roxy und weniger um HIV und AIDS.
Jetzt gerade war ja auch schon das Thema in den 90ern, das Stadthaus übergequillt. Seit wann gibt es denn eigentlich die AIDS-Hilfe hier in Ulm? Also gibt es ja dann auch schon ein paar Jährchen.
Ja, wir hatten vor 2 Jahren unser 30-Jährige gegründet, wurde es 1987, als auch hier die ersten Menschen an AIDS gestorben sind. Es dann Gesprächskreise gab, Selbsthilfe, Gruppenarbeit und aus dem ist dann der Verein entstanden.
Was steht denn jetzt die nächsten Tage bei euch im Terminkalender?
Ja, also los geht's am 24.11. Haben wir eine Lesung so Richtung Welt-AIDS-Tag hin. Das organisiert unsere Kollegin, die Waltraud, mit ihrem Rainbow-Team für die schwule Szene hier. Das haben wir schon mehrere Jahre gemacht und findet bei uns direkt in den Räumen der AIDS-Hilfe statt. Am 24. kommt, muss ich nachschauen, Johannes Kram über sein Buch Ich habe aber nichts gegen Schwule, aber so die ja, ein bisschen verdeckte Homophobie, die doch viele Leute haben. Das wird sicher ein interessanter Nachmittag und in kleiner Runde kann man gerne dann auch in die Diskussion einsteigen danach. Dann geht es weiter mit vielen Infoständen, die wir haben. Klassischer am 30.11. in der Fußgängerzone in Ulm. Wir sind an der Berufsschule in Neu-Ulm und an der Hochschule in Neu-Ulm. Zusammen auch mit Studentengruppen von dort und auch an der Uni sind wir mit den Medizinstudenten zusammen am 3.12. Und nach dem gelungenen Start letztes Jahr machen wir am Welt-AIDS-Tag direkt 1.12. einen Poetry Slam wieder in der AIDS-Hilfe.
Ja, ich möchte natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Und zwar haben wir am kommenden Donnerstag, am 14.11. um 18 Uhr unsere ÖP-Sitzung. Also wer gerne auch etwas die AIDS-Hilfe unterstützen möchte oder mitwirken möchte, der kann gerne vorbeischauen. Und ja, wir sind immer froh, wenn wir ehrenamtliche Unterstützer bekommen, die uns bei unseren Infoständen helfen und ja, und gerne freuen wir uns natürlich auch, wenn wir ja auch finanziell unterstützt werden.
Wer jetzt die ganzen Veranstaltungen und sonstigen News nicht mehr verpassen möchte, wie erreicht man euch?
Also am einfachsten oder viel geht inzwischen über die Internetseite www.aidshilfe-ulm.de. Das merken wir an unserem Testabend, der ist wirklich meistens mit 15 bis 20 Besucher jeden Monat voll und wenn man nachfragt, schauen Sie im Internet nach und da gucken wir, dass wir aktuell sind und die Termine drauf sind. Wer sich für den Poetry Slam zum Beispiel interessiert, kann gerne auch aktiv teilnehmen und seine Texte vorlesen und vortragen. Das bietet sich bei uns an, das ist jetzt nicht so riesig wie im Roxy oder im Theater. Da freuen wir uns gerne auf Newcomer hier aus Ulm.
Dann sage ich vielen lieben Dank an euch zwei, dass ihr uns ein bisschen den Welt-AIDS-Tag und auch die AIDS-Hilfe hier in Ulm näher gebracht habt. Wie gesagt, Infos vor allem auf der Homepage aidshilfe-ulm.de findet ihr auch nochmal im Sendungsartikel auf unserer Homepage und die Veranstaltungen natürlich auch zusätzlich noch auf www.freefm.de.
Sie hören Radio Free FM zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.